Ewigkeitssonntag. Ja, das ist so ein Lebensgefühl aus meiner Teenie-Zeit von manchen Predigten. Ja, wenn du dich so fragst, ob das jetzt okay ist, dass dein Kopf immer wegnickt und du hast so das Gefühl, das ist Ewigkeitssonntag. Ist nicht das, was dahinter steht, ja? Andrea hat vorhin auch schon, glaube ich, gesagt, Totensonntag. Ist hoffentlich auch nicht das, was euch im Laufe der Predigt ereilt. Aber ich finde es toll, dass der letzte Sonntag im Kirchenjahr, ja, heute letzter Sonntag im Kirchenjahr, nächste Sonntag, fängt ein neues Kirchenjahr an, die Ewigkeit in den Blick nimmt und sagt, Leute, darum geht's. Ja, das sind ganz viele andere Dinge, aber darum geht's. Und ich möchte heute mit Jesaja die Ewigkeit tatsächlich in den Blick nehmen. Jesaja 65, 17 bis 25. Das ist, das Volk Israel ist aus dem Exil zurückgekehrt. Und da bricht so ein neues Kapitel an und da ist Aufbruchsstimmung drin. Dieses, hey, wir bauen das jetzt wieder auf. Es wird neu, es wird gut. Gott ist mit uns dabei. Lasst uns das Ding rocken. Und dann macht sich so ein bisschen Ernüchterung breit, als sie feststellen, dass vieles doch ganz schön im Argen liegt. Und dass das mit der Aufbruchsstimmung allein irgendwie auch noch nicht getan ist. Und dass auch nicht alles so paradiesisch ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und dass da vielleicht auch noch Dinge sind, die noch nachklappen und die wieder hochkommen. Und dass man feststellt, ja, schöne Perspektive, aber ein weiter Weg. Und da klappen Träume zusammen. Und in diese Phase rein spricht hier Jesaja. Spricht hier Gott durch Jesaja. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenke und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Tage nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Schande noch Bosheit tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. So viel liegt im Argen. So viel ist zerstört. Und wenn ich kein Optimist wäre, müsste ich vielleicht trauern. Corona, schon wieder volle Krankenhäuser. Haben wir es nicht langsam über? Und schon wieder diese Kerbe im sozialen Zusammenhalt. Schon wieder Beschränkungen, schon wieder Frust, der sich breit macht, schon wieder Einsamkeit. Da könnten wir ja fast ganz das Klima vergessen. Glasgow und das 1,5-Grad-Ziel, auch nicht gerade ein Durchbruch. Und an. Da wagt man sich ja gar nicht mehr an Afghanistan zu denken oder an Belarus. Und an die EU-Außengrenzen und an Menschen, die da wie Schachfiguren verschoben werden. Ich habe gerade gelesen, dass die junge Generation, diese Generation, ist es Y oder ist es inzwischen Z? Also die Fridays for Future Generation, unglaublich stark darin ist, sich politisch zu engagieren, und gleichzeitig geht es nie ohne ein Self-Blaming einher, ohne dieses und ich habe meine Schuld daran, ich bin da mit irgendwo drin. Ist diese Welt noch zu retten bei so einer jungen Generation? Und doch scheint mir, wenn ich so in meinem Arbeitszimmer sitze, vieles davon wieder weit weg, kann ich vieles davon auch wegdrücken. Aber es ist Ewigkeitssonntag, es ist Ewigkeitssonntag, und ich möchte dem Verlust auch ein Stückchen Raum geben. Vielleicht hast du ja im letzten Jahr jemanden verloren. Und der fehlt. Und da hilft kein Kopf hoch. Oder vielleicht hat es dir geschmerzt, das Unschuldige sterben. Vielleicht Kinder. Vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht hast du es mitgekriegt. Oder Erwachsene, unweigerlich. Aber sie fehlen. Und ich wünsche dir, dass das nicht deine Perspektive ist, aber vielleicht liegt deine Zukunft in Trümmern, weil dein Arbeitgeber die Corona-Zeit nicht überlebt hat. Oder deine Motivation. Oder deine Ehe. Oder dein Sozialgefüge. Oder dein Glaube. Keine Arbeit, keine Motivation, keine Perspektive. Wie geht's weiter? Oder du bist mit Haus und Arbeit beschenkt, aber es legt sich so ein Streit wie ein dunkler Schatten über deine Seele. Oder eine bittere Diagnose. Medizinisch vielleicht. Und deine Perspektive lautet nicht mehr dann irgendwann im Ruhestand, sondern die Frage ist, was schaffe ich dieses Jahr noch? Nach so einem gruseligen Corona-Winter, in echter Einsamkeit, ging es ja diesen Sommer dann endlich aufwärts. Und da hätte man fast vergessen können, dass das Ding immer noch da ist, aber jetzt explodieren diese blöden Zahlen schon wieder. Und heute ist Ewigkeitssonntag. Und es ist der Sonntag, der das nicht aus dem Blick nimmt, sondern der sagt, kommt, lasst uns mit Gott und seiner Verheißung über dieses Ding rausblicken. Nächste Woche beginnt ein neues Kirchenjahr, und da beginnt auch etwas Neues. Also zumindest so aus Jahressicht. Aber praktisch sind Umbrüche dieser Art oft eben auch von außen herangetragen und nicht so sichtbar da. Und irgendwie scheint dieser Predigttext, dieser Gott, der durch Jesaja spricht, da reinzupassen. Da ist dieses Volk zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Ja, die erzwungene Zeit im Exil ist zu Ende. Da darf endlich etwas aufbrechen. Endlich darf etwas Neues anbrechen. Endlich eine neue Zeit. Und sie haben die Ärmel hochgekrempelt. Haben sich in das verheißene Neue gestürzt. Und nach macht sich so ein Stückchen Ernüchterung breit. Als sie sehen, wie schlimm es um Jerusalem steht. Da sind die Städte zur Wüste geworden. Immer noch liegt Jerusalem in Trümmern. Immer noch ist die Stadt heruntergekommen. Und ihre Seelen sind es auch so ein Stückchen. Und auf Umbrüche folgt, glaube ich, leider manchmal Ernüchterung. Auf diese Yes-We-Can-Stimmung so ein Stückchen Kater. War es das jetzt schon? Schaffen wir das überhaupt? Was ist denn aus dieser Botschaft von einem ermutigenden Neustart geworden? Siehe, ich will ein neues schaffen, spricht Gott durch Jesaja in Jesaja 43. Ist er weg? Ist es alles nur hohle Bemühung? Und dann spricht Gott so deutlich durch Jesaja in diese Situation rein. Lebensfülle spricht er rein. Als erstes erinnert Jesaja das Volk dran, dass Gott da ist. Dass Gott da ist, ist nicht die Frage. Auch in diesem heruntergekommenen Land, dass er nicht ein bisschen renovieren und sanieren möchte, vielleicht eine Lücke in der Mitarbeit füllen, wenn ich das mal auf unsere Gemeinde beziehen darf, damit man dann irgendwie weiterwursteln kann. Sondern Gott sagt, ich werde ein Neues schaffen. Eine ganze neue Welt, ohne Macken und ohne Mangel. Jerusalem 2.0. Und da macht sich vielleicht Erstaunen unter den Zuhörern breit. Jesaja, eine neue Welt? Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Und der Prophet, der greift hier auf ein altes Bild zurück. Auf ein Bild, das vielleicht noch viel stärker in den Herzen der Alten lebt als der Jungen. Auf ein Bild, das vielleicht auch überliefert wurde von der guten alten Zeit. Auf das Bild der Freudenfeste. Und er spricht von einem neuen Freudenfest. Von einem neuen Freudenfest in Jerusalem. Ihr freut euch an Gott. Und er freut sich an euch. Freude. Und da wird kein Raum sein für Weinen und für Klagen. Nicht, weil Weinen oder Klagen verboten wäre, sondern weil Weinen oder Klagen nicht mehr nötig ist. Denn Gott, der schafft den ungerechten und frühen Tod ab. 100 Jahre sind kein Lebensalter mehr. 100 Jahre, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 100 Jahre sind kein Lebensalter mehr. Wer als 100-Jähriger stirbt, gilt als Knabe. Da hast du ja Zeit, alt und lebenssatt zu werden. Das ist ja fast vorsinnflutlich. Genau, scheint der Prophet zu antworten, genau. Und jeder hat Zeit. Ich bring's mal in eure Sprache, Volk Israel. Ich bring's mal in eure Sprache. Jeder hat Zeit. Zeit für gelingendes Leben. Zeit zum Bauen von Häusern. Zeit zur Pflege von Weinbergen. Zeit, um eine Familie wachsen zu sehen. So sollen die Gesegneten des Herrn leben. Damals eine Hoffnungsperspektive für kommende Tage, unvorstellbar in einem zerstörten Land, das vielleicht dem heutigen Afghanistan gleicht. Wir haben diesen Sommer den 101. Geburtstag meiner Schwiegeroma gefeiert. Den 101. Geburtstag in unserem Haus. Vieles von dem, was der Prophet hier als Vision von einer Zukunft der Gesegneten des Herrn zeichnet, ist unsere Realität, ist meine Realität. Nur den Weinberg hinterm Haus muss ich mir vielleicht noch anlegen. Aber als ich diesen Text gelesen habe, ist mir das neu bewusst geworden, welche Segensdimension mein Leben hat. Und vielleicht kannst du dich da an manchen Stellen eintragen, ja? Vielleicht sind es nicht die 101 Jahre, sind es bei mir auch noch nicht. Aber einfach mal zu sagen, vieles von dieser Vision, die Jesaja hier hat, die er hier aufbaut, von einer neuen Erde, buchstäblich, ja, sind Dinge, wo er sagt, ich zeichne es euch in großen Linien. Über 100 Jahre. Häuser bauen, Weinberge anlegen und ihr dürft das auch genießen. Es wird nicht wieder zerstört werden, das, was ihr erlebt habt. Vieles davon ist die Segensdimension, in der wir leben dürfen. Und doch wendet sich diese Rede ja nicht primär an die, die das schon erleben. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist nicht die Realität, in die er reinspricht. Nicht an die, die unbeschwert daherkommen. Nicht an die, die sagen, stimmt Jesaja. Es wächst schon längst auf, ich muss es einfach nur sehen. Sondern an die, die alles verloren haben. An die, deren Tage eben schwer sind, die nicht sagen können, das ist meine Perspektive. Und da spricht Gott rein, ich will ein Neues schaffen. Jesaja sagt, Gott will ein neues schaffen. Es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen, bis dieses neue Form annehmen darf. Und in Jesus nimmt es dann Form an. Wenn Jesus formuliert in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wer Jesus begegnet, der begegnet dem Neuschöpfer. Und es gehört zu den Herausforderungen, vor denen damals schon Jesaja steht, dieses Neue zu beschreiben. Kein Neues, das schon ganz aus der Welt herausgehoben ist, noch nicht. Jesaja spricht von 100 Jahren oder mehr, aber nicht von Unsterblichkeit. Und doch bricht sich schon Freude Bahn, doch bricht da schon was durch, doch sagt er ein Neues, nicht nur ein kleines Update und eine Verbesserung. Wer Jesus begegnet, der begegnet dem Neuschöpfer. Nicht dem, der ein bisschen renovieren und neue Tapeten in deinem Leben an die Wand kleben will. Sondern dem, der uns die Freude an Gott ins Herz legt. Dem, der unsere Lebenszeit neu füllt, nicht füllen will. Dem, der uns Freude an seinen Segnungen schenkt. Dem, der uns ein neues Ziel und ein neues Verlangen ins Herz legen will. Dem, der uns ein Leben aus seiner Hand leben lässt. Und dem, der möchte, dass wir die Welt durch seine Augen sehen lernen dürfen. Wir hören in letzter Zeit viel Rolf Zukowski. Ich weiß nicht warum, ja? Es lacht uns gerade so an. Voll mein Musikstil. Und eines dieser Lieder, das ich gerade so gefühlt in Dauerschleife höre, weil die CD einfach immer im CD-Player liegt und Lia inzwischen den CD-Player bedienen kann, ist das Lied Dein kleines Leben von Rolf Zukowski. Und das Lied hat mich angesprochen, umgetrieben. Und es ist überhaupt nicht geistlich. Es doch versucht es eine geistliche Antwort. Kennt ihr das? Wenn du das Gefühl hast, so, ja, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber so typisch Agnostiker, ich bin am Tasten, ich versuche eine Antwort, aber ich habe sie noch nicht ganz. Ja, wie ein Auto, das geblitzt wurde, ohne Nummernschild. Du hast den Fall auf dem Bild, aber du weißt nicht, wer es ist. Und diese Strophe heißt, du weißt, also er spricht da mit seinem Kind, du weißt, dass der Mond am Himmel steht, die Erde sich um die Sonne dreht und allen Sternen wurde ihre Bahn gegeben. Wer immer sich all das ausgedacht, er wird es behüten Tag und Nacht und auch sein größtes Wunderwerk, dein kleines Leben. Ja, sein größtes Wunderwerk, dein kleines Leben, das möchte ich euch heute Morgen so zusprechen. Ich finde die Strophe toll. Sein größtes Wunderwerk, dein kleines Leben. Neu geschaffen, ja? Dein kleines Leben, neu geschaffen, neu begeistert, neu sinnvoll gemacht. Mit neuer Perspektive. Wie schön, wie wertvoll, wie unermesslich das doch ist. Und wie schade, dass er die Frage nach dem Schöpfer beantworten muss mit wer immer. Wer immer sich dies auch ausgedacht. Mist. Ja. Auto geblitzt, aber kein Nummernschild dran. Knapp daneben. Gepinkelt. Ist auch ganz vorbei. Und da wird es ganz schnell zu einem hohlen Trost. Wer immer sich das auch ausgedacht, tja, damit wissen wir es halt leider auch nicht. Aber wie stark ist es, dass wir das beantworten können mit mein Freund Jesus und mein Vater im Himmel? Ist genau dieser Schöpfer. Nicht irgendwer, sondern der, mit dem ich, wenn ich bete, rede. Der, der mein kleines Leben sieht und segnet. Nicht wer immer sich das auch ausgedacht hat. Aber was, wenn das Leben vorzeitig abbricht? Dann, sagt Jesus, dann werde ich den Tod überwinden. Dann werde ich den Tod überwinden, weil es nicht um eine diesseitige Segnung geht. Weil es nicht um das Hier und Jetzt geht. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und es ist lustig, ja, Jesaja sagt es ja schon voraus. Schon viele Kapitel vorher, Jesaja 25. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Lebensfülle. Lebensfülle ist das, was uns verheißen ist. Weil Jesus lebt, weil er den Tod überwunden hat. Friedenswelt. Spricht hier Jesaja wirklich von einer neuen Welt? Es braucht doch keine neue Schöpfung für eine so alltägliche Vision, wie er hier zeichnet, oder? Ist das überhaupt wirklich eine neue? Ist das überhaupt wirklich neu? Wenn es hier nur um ein Freudenfest geht? Wenn der Tod nur nach hinten geschoben ist? Wenn es nur um Häuser, Familien und Weinberge geht? Dazu braucht es doch keine Neuschöpfung wie in 1. Mose, oder? Reicht es nicht, dass wir eben doch ein paar Verbesserungen anbringen? Vielleicht mal neu streichen? Die Ärmel hochkrempeln und zu machen? Jerusalem aufräumen, die Trümmer beseitigen? Zu den Völkern gehen, ihnen mitteilen, dass die Stadt wieder steht? Vielleicht ein paar Flyer drucken? Vielleicht verstehen die Zuhörer es ja, als Jesaja anfängt, von Wolf und Schaf zu sprechen, die nebeneinander Gras fressen werden. Wie radikal, wie grundlegend die Veränderung ist, von der er hier spricht, wird nicht an der Oberfläche des Beschriebenen sichtbar. Nicht beim Bild, das er verwendet, sondern in der Tiefe dessen, der die Veränderung schafft. Egal, welche Prinzipien irgendwo gelten, egal, wie weit ich sie auf die Spitze treibe, ich kann echten Frieden nicht machen. Ich kann ihn nur als Teil der Neuschöpfung von Jesus empfangen. Erster Kolosser 1,20. Es hat Gott wohlgefallen, dass er durch Christus Frieden macht, durch sein Blut am Kreuz. Nur wer unter das Kreuz tritt, kann Friedensstifter werden. Und so wie Rolf Zukowski mit seinem Versuch der Tröstung haarscharf daneben pinkelt und doch voll vorbei. Der Trost liegt nicht in dem hoffentlich ist er und vielleicht ist er da, Gott. Sondern im er ist für dich ans Kreuz gegangen. Und er ist da. Im Austausch, im Leben, im neuschaffenden und verändernden Gott. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit einer Person. Da ging es um andere Leute, die unserem Ego auf die Füße treten. Die sich irgendwo an uns vergreifen. Gar nicht schlimm, nur so ein bisschen irgendwo unsere Autorität untergraben, ja? Mag ein Nebensatz sein. Und wir haben beide festgestellt, wir kennen das beide. So, solche Situationen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin da, irgendwo innerlich ist da was in mir, das ist dann so ein bisschen angefressen. Und nein, was diese andere Person gemacht hat, ist nicht geistlich. Wenn wir das schon mal in komische Kategorien einteilen müssen. Aber um mal bei dieser Kategorie zu bleiben, meine Reaktion ist es auch nicht. Und das weiß ich. Und das weiß Gott. Und das ärgert mich. Und dann igle ich mich ein, weil es so ein bisschen sticht. Und dann möchte ich auch von Gott überhaupt nicht hören, dass es sticht, weil es mein Ego ist. Sondern dann ist mir ganz klar, es sticht, weil der andere doof ist. Weil meine Reaktion mein Ego offenlegt und mir zeigt, da ist noch was. Da ist noch was und das darfst du Jesus hinlegen. Und du musst es Jesus hinlegen, wenn du es nicht weitertragen willst. Geistlich größer wäre es, ich könnte gelassener diese Dinge vor Gott bringen. Und dann mit anderen klären, was ich mit anderen zu klären habe. Aber Dinge, die mein Ego streicheln, ziehen immer mal wieder an diesem Fuß, den ich schon in der Friedenswelt habe. Wir müssen das nicht zulassen, sondern wir dürfen es abgeben. Neuschöpfung kommt von Jesus. Frieden kommt nur da, wo ich es schaffe, aufzugeben und mich ihm hinzugeben. Nicht, ich muss es schaffen, sondern ich darf vor Jesus aufgeben lernen. Gottesgemeinschaft. Wie ein Freudenfest, beschreibt Jesaja. Wie ein Freudenfest ist es, wenn Gott neu schafft. So malt es der Prophet, ja? Gott freut sich an seinem Volk, sein Volk freut sich an ihm. In eine trostlose, in eine Katerstimmung rein, haut Jesaja so ein Vers raus, wo 5, 6, 7 Mal das Wort Freude vorkommt. Du denkst, hey, du hast es erschlagen. Freude. Gott freut sich an seinem Volk, sein Volk freut sich an ihm. Gott ist da und er antwortet, ehe sie rufen. Echte Gottesgemeinschaft. Und schon höre ich wieder irgendwen, ja, ist dann das Gebet nicht vollkommen überflüssig? Stimmt, eigentlich schon. In der Form, in der wir es uns vorstellen. Hände falten und Anliegen vor Gott bringen. Es wird irgendwann nicht mehr nötig sein. Nicht mehr nötig in dieser Form der Neuschöpfung. Warum auch, wenn die Gottesgemeinschaft allgegenwärtig ist? Aber nicht deshalb, weil so wenig mit Gott gesprochen wird, sondern weil alles selbstverständlich vor ihm offen liegt. Nicht deshalb, weil wir nicht mehr über die wichtigen Dinge mit ihm reden, sondern weil wir sowieso mit ihm im Gespräch sind. Nicht, weil er es bräuchte, um zu wissen, was in uns vorgeht, das weiß Gott sowieso. Sondern weil Gottes Gemeinschaft sein darf. Freude. Gott freut sich an dir und du freust dich an ihm. Für das Volk damals eine gewaltige Vorstellung. Gott kommt dir so nahe, dass er dein Anliegen hört, ehe du es aussprichst. Und für uns heute eine Perspektive, die manchmal schon selbstverständlich ist. Direkt mit Gott sprechen dürfen. Immer. Sogar nachts. Das ist keine Notwendigkeit. Das ist nicht eine Frage nach, muss ich das, sondern ein riesiges Vorrecht. Und ob ich mich hinsetze und Gott von Dingen erzähle oder ob ich sie als Stoßgebet zum Himmel schicke, er hört schon beides und er weiß es auch davor schon. Und Gott ist kein Automat und Gebete sind nicht die Programmiersprache, die wir brauchen, um das Ding zu bedienen. Es ist auch nicht die Münzen, die du einschmeißen musst, die Währung, in der wir bezahlen müssten, sondern es ist schlicht und einfach der Schöpfer der Welt, der deine Nähe sucht. Es ist der Schöpfer der Welt und er sucht deine Nähe. Und er hört dir zu. Und er weiß, was du brauchst. Manchmal bleibt der Eindruck unerhörter Gebete. Das kennt ihr wahrscheinlich so gut wie ich. Manchmal bleibt auch der Eindruck von einem fernen Gott. Von einem, der gerade dazu nichts sagt. Und in dieser neuen, in dieser anbrechenden Welt, so beschreibt es schon Jesaja, so beschreibt es auch Jesus, so beschreibt es Paulus, werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Herr, mit ihm direkt sprechen. Er weiß schon, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt aussprechen, weil wir ihm nahe sind. Und wir werden mit ihm feiern, wir werden mit ihm Gottesgemeinschaft genießen. Und dann löst sich die Frage nach der Form unserer Gebete, nach dem Sinn oder Unsinn, nach der Notwendigkeit oder Überflüssigkeit ganz von selbst auf. Weil es darin aufgeht, dass wir mit Gott Gemeinschaft feiern. Seine Gegenwart genießen in der neuen Welt. Er freut sich an uns, wir freuen uns an ihm. Seid fröhlich über das, was ich schaffe. Lebensfülle. Gott ist da, auch in dem heruntergekommenen Land. Friedenswelt. Echter Frieden. Echter Frieden kommt nur da, wo ich aufgebe. Echter Frieden kommt nur da, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. Gottes Gemeinschaft. Wie ein Freudenfest wird es sein, so malt es der Prophet. Es ist was, was anbrechen darf. Es ist was, was sich erst im Himmel vervollständigen wird. Und es greift in Offenbarung 21 und in die Vorstellung vom himmlischen Jerusalem. Gottes Gemeinschaft. Gott freut sich über dich, du freust dich über ihn. So wird es sein. Seid fröhlich über das, was ich schaffe. Amen.